Ja, guten Morgen von meiner Seite her. Heute werden wir, muss vielleicht ein paar enttäuschen, nicht einen klassischen Missionsgottesdienst haben heute Morgen. Das kommt am Nachmittag dann noch mehr. Bericht über Thailand, und Arbeit, und Buddhismus und so Sachen. Jetzt mehr Predigt in dem Sinn zum Thema Kommunikation von der guten Nachricht, gerade wenn es um Menschen geht von anderen Kulturen. Damit knüpfen wir an der Predigt vom letzten Sonntag, wo es ja um Flüchtlinge ging. Schmucki Philipp hat über Flüchtlinge geredet. Dass sie hier sind, ist eine Realität. Wie man politisch vorgehen soll, das ist nochmal eine andere Frage. Können wir ganz unterschiedliche Meinungen haben. Aber was für jeden Nachfolger von Jesus klar sein sollte, ist, egal wo die herkommen, egal wie lange sie hier bleiben, egal was ist, sie sollen von Jesus hören. Das muss unser Ziel sein. Egal, wem das wir begegnen. Was auf euch zukommt hier in den nächsten 30, 35 Minuten, sind drei Teile so Herausforderungen bei der Kommunikation vom Evangelium. Das ist mehr thematisch. Übrigens stehe ich euch im Weg von dieser Seite. Oder geht das so noch gerade? Geht das? Okay, gut. Zweitens ist der Text, den wir vorhin gelesen haben. Ein bisschen darauf eingehen, ein paar exemplarische Stellen dort anschauen. Und nachher auch noch ein Teil, wo es um die geistliche Dimension geht, ein Videoclip und dann zusammen auch Gebet. Ziel bei dem Ganzen ist, ich möchte Informationen weitergeben, in dem Sinne euch informieren, was sind Herausforderungen, die Sachen sind absolut offenkundig, da muss man theoretisch nicht viel darüber sagen. Gleichzeitig möchte ich auch herausfordern, gute Nachricht tatsächlich weiterzugeben, das hängt zusammen auch mit Ermutigung, es ist tatsächlich möglich. Auch wenn das ein Syrer ist, oder ein Thai, oder ein Chines. Es ist möglich. Und indirekt kann man sagen, auch informieren zum gezielten Gebet. Das ist so ein bisschen das Bild, was wir machen wollen in der nächsten halben Stunde, damit ihr das so ein bisschen Anfang Ahnung habt und das Ganze ein bisschen einordnen könnt, was ich da versuche zu sagen. Werden wir aber noch einmal still zum Gebet. Herr, du bist gegenwärtig, du bist da. Wir danken dir dafür. Du hast uns geschaffen mit unserem Denkvermögen, mit unseren Gefühlen, mit allem, was wir sind. Und so wie wir es vorhin gesungen haben, Herr, solange wir hier leben, wenn wir von deiner Liebe weitergeben, wenn wir dir bezeugen. Mit jedem Schnuff von mir, wo die Leben dir zur Ehre. Er schenkt, dass das unser Lebensatem kann sein immer wieder. Und hilf uns, dass auch der heutige Morgen da einfach ein kleines Mosaiksteinchen kann sein, für dass wir da mehr dazu lernen, fähiger werden zu dem Herr. Amen. Herausforderungen bei der Kommunikation vom Evangelium. Als erstes sicher ist, dass wir selber Klarheit haben. Ich muss wissen, was das Evangelium ist. Es muss klar sein für mich, was ich da überhaupt weitergeben will. Auf eine Art gehe ich von dem jetzt aus, das setze ich voraus. Das ist für uns klar, was das ist, was wir hier weitergeben wollen. Es gibt ja so Bibelverse, die hier kurz und knapp zusammenfassen, wie der Vers aus 1. Timotheus 1,15. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Wir haben beides, wir haben die ganz klare Aussage, Jesus ist gekommen, Jesus ist der Retter. Da wird nicht diskutiert. Es ist klar, Menschen sind Sünder. Und das beides zusammen ist eine Botschaft, die überhaupt nicht gut ankommt, generell. Gleichzeitig sehen wir aber auch den Paulus mit ganz grosser Demut. Und ich bin der Schlimmste von denen. Ich selber, ich bin ein Sünder. Die Haltung, wie das wir weitergeben. Also die Klarheit, ich werde hier nicht gross etwas dazu sagen, darüber mehr. Das ist etwas, das muss da sein. Ein zweites, für einen Thai würde es komplett Sinn machen, für euch nicht. Das ist auch logisch wieder, wenn ihr einem Syrer begegnet, der hat andere Sprache. Sprachbarriere ist eine der ganz grossen Hindernisse oder Herausforderungen bei der Kommunikation vom Evangelium. Aber noch dort, nehmen wir jetzt an, ein Syrer, der hier ist, lernt perfekt Deutsch, noch dort ist das nicht immer so einfach. Was brauchen wir für Worte? Auch wenn zwei Deutsche reden, oder? Die voluminöse Expansion subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur intellektuellen Kapazität des kultivierenden Agronoms. Das ist Deutsch. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich schon. Es heisst nichts anderes als die dümmsten Bauern haben die grössten Herdöpfe. Nur man kann es eben so sagen, oder man kann es so sagen. Und so ist das manchmal schon mit dem Evangelium. Oder? Wenn da ein Nicht-Christ fragt, du schnurrst ja die ganze Zeit von ein Kind von Gott werden. Was heisst denn das? Und dann sagt der Christ, ja, du musst dich im Blut von Jesus Christus waschen. Hä? Oder? Ich meine, das macht nicht Sinn. Natürlich, das ist biblisch, die Offenbarung sagt, die im Himmel, das sind die, die ihre Kleider im Blut vom Lamm gewaschen haben. Das Konzept dahinter, es muss Leben gegeben werden, für Sünden zu vertilgen und so, das ist wichtig. Aber wie kommunizieren wir das? Das ist also ein grosser Teil, die Sprachbarriere. Jetzt für uns hier vielleicht ändern in der Schweiz, die sollen Deutsch lernen, aber wenn wir an einen Ort hergehen, müssen wir natürlich denen ihre Sprache lernen. Also Sprache lernen, aber noch wenn man die gleiche Sprache hat, man kann nicht immer davon ausgehen, auch wenn zwei Deutsch reden, dass man einen einfach so versteht. Und da müsst ihr sicher auch gut überlegen, wie kommuniziere ich jetzt das mit einem Menschen von einem anderen Kulturkreis. Und damit meine ich auch einen Schweizer, der nicht Christ ist, der überhaupt nicht fromm aufgewachsen ist. Ein weiterer Teil sind kulturelle Unterschiede, da sage ich auch nicht viel dazu. Da hat der Philipp letzte Sonntag einiges dazu gesagt. Wenn wir, ups, das war einer zu schnell gewesen. Wenn wir einen Moslem einladen, Säubraten machen, kommt nicht gut an. Oder wenn ich einen Thai begrüsse, dann geht es umarmen und rechts und links küssen, das kommt auch gar nicht gut an. So können wir uns informieren, wir können etwas dazu lernen, für das wir eine Atmosphäre schaffen können, die entweder positiv ist oder eben nicht so positiv. Aber da hat ja Philipp schon einiges gesagt, letzte Sonntag dazu. Ein weiterer Teil, das ist unsere Haltung, eine Herausforderung bei der Kommunikation vom Evangelium, ganz ein entscheidender Punkt. Wir kommen hier bei Apostelgeschichte 17 nachher noch einmal darauf zurück. Wie ist Paulus dort hier umgegangen? Und es ist interessant, dass sehr oft, wenn eine Haltung da ist von der Liebe, von der Achtung des anderen, dann können manchmal sehr viele kulturelle, sprachliche Barrieren überwunden werden. Liebe wird abgespürt, Achtung wird abgespürt. Auch wenn man nicht die gleiche Sprache redet. Das sind wahrscheinlich jetzt auch so Punkte, wo ihr schon einiges darüber nachgedacht habt, wo euch klar sind, dass man auf das muss achten muss. Ein weiterer Punkt ist das mit der Weltanschauung. Das ist so etwas, das manchmal ein bisschen untergeht. Oder wir sind uns das nicht so bewusst. Nur wenn jetzt jemand eben die genau gleiche Sprache redet wie wir, es kann eine unterschiedliche Weltanschauung da sein. Das heisst, das ist wie eine Brille, die du an hast, die ganze Zeit an hast, ohne dass du es merkst. Und die Leute haben die Brille ein bisschen mehr rosarot gefärbt, die haben sie ein bisschen mehr grün gefärbt. Und das hast du einen Eindruck von der Realität, den er nicht übereinstimmen kann. Ich werde das ein bisschen veranschaulichen, was das heisst. Was macht man zum Beispiel, wenn einem ein Elefant angreift oder wilde Elefanten angreifen? Versucht mal zu schauen, was hier passiert. Es war ein Teil. Würdet ihr auch so reagieren? Es war schwierig zu sehen und wahrscheinlich hat jetzt etwas mehr auf die Elefanten geschaut als auf einen Mann. Was man hat gesehen ist, der ist nicht weggesäckelt. Er hat zwar den Töffel gefallen, war dort am Strassenrand und er hat die typische Haltung eingenommen, wie man sich entschuldigt. Der hat sich also bei den Elefanten entschuldigt und hat Respekt gezeigt, den Elefanten. Ich nehme jetzt mal an, von uns hat das keiner gemacht. Wir wären gesäckelt, der hier so schnell wie es wäre gegangen. Obwohl das wir theoretisch ja wissen, wir hätten keine Chance gegen einen Elefant, der uns hinten nachkommt. Aber hier sehen wir, für den war klar, der Elefant, da ist etwas da, da kann ich kommunizieren. Für den ist Elefant etwas zwischen Mensch und Tier, das ist so eine Zwischenstufe der Tier. Und das säckelt man nicht einfach weg. Da hat er sich entschuldigt. Einfach schon das zeigt, da ist irgendetwas im Hirn, das tickt anders. Die schauen irgendwie etwas, was Realität ist, ganz anders an, als wir. Ein zweites Beispiel ist das hier. Das ist noch nicht allzu lange her, ist das in Bangkok passiert. Das war ein Ehepaar, sie hätten keine Kinder haben können. Was haben sie gemacht, wie das Teil häufig machen? Sie sind so zu einem lokalen Dämon gegangen. Mit diesen Dämonen kann man Kontakt aufnehmen durch ein Geistermedium. Und dann sagt er ihm, was du machen musst, für das er nachher seine Macht einsetzen. Das ist wie ein Handel. Sie haben also um einen Sohn gebeten. Und nicht lange darauf achten, ist sie tatsächlich schwanger geworden. Sie sind im Spital, Ultrasound, nach einem Zeitchen tatsächlich ein Sohn gewesen. Voll Freude ist der junge Mann raus und ist in den nächsten Kanal gegumpelt. Weil das war das, was ihm der Dämon gesagt hat. Das ist der Preis. Du gumpelst in den nächsten Kanal. Dummerweise konnte er nicht schwimmen und zu dieser Zeit war gerade ein viel Wasser und der junge Mann ist ertrunken. Da hier war nicht im Hirn, kann ich jetzt schwimmen, kann ich nicht schwimmen, ist dort Wasser. Das war das, ich hatte mit diesem Dämon Kommunikation, ich habe ihm etwas versprochen, er hat gehandelt und wehe, du gehst nicht zurück, wehe, du machst nicht, was du versprochen hast. Das ist völlig klar. Ohne zu überlegen, ab in den ersten Kanal und so ist der Mann ertrunken. Und das zeigt wieder etwas, oder? Wir wären wahrscheinlich auf einmal dort im Brückli gestanden. Ein bisschen viel Wasser heute, oder? Schwimmen kann ich auch nicht, ich glaube, ich gehe eher heim, holen wir mal ein paar Flügel oder, von den Kindern und dann kommt man in den Mond rein, wenn ein bisschen weniger Wasser ist. Aber das ist einfach eine ganz andere Art Denkstruktur da. Und das ist wichtig, wenn wir das wissen. Leute von anderen Kulturen können ganz eine andere Denkstruktur haben, nur wie die perfekt Deutsch könnten. Wir können so mit einem Bibelvers anschauen. Das ist für uns häufig so die Zusammenfassung von der Bibel. Oder die nennen es die kleine Bibel, Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Völlig klar für uns. Macht Sinn, oder? Für einen Teil ist das nicht so einfach. Also sehr hat Gott, ja, Gott, es gibt viele Götter, oder? Es gibt ganze Haufen Götter und Mächte und Dämonen. Und das ist kein Verständnis da von einem Gott, der allmächtig ist, allwissend ist, allgegenwärtig ist. Gibt es gar nicht. Wenn du von Gott redest, das ist einfach mal so ein Fragezeichen da. Er hat die Welt geliebt. Aha, okay. Das heisst, der Gott ist offenbar auf der Leiter zum Nirvana noch nicht so hoch gekommen. Weil für ins Nirvana zu kommen, musst du ja alles auslöschen. Jede Regung, jedes Wollen, die er wieder zu Leiden kann führen kann, muss ausgelöscht werden. Liebe gehört dort auch dazu. Das heisst, der Gott, den wir hier davor reden, ist offenbar weniger weit gekommen als der Buddha. Weil der Buddha hat es ja geschafft. Der ist erleuchtet worden, der ist ins Nirvana gekommen. Das ist also der Gott, den wir hier davor reden, der ist irgendwo so einer von diesen Gottheiten, die es eben gibt, aber nicht so einen allzu hohen und allzu erleuchteten. Dass es einen eingeborenen Sohn gab. Auch interessant, wo ist die Mutter? Die Mythologie der Götter, auch wieder für Theis, da ist immer ein Gott und eine Frau involviert. Zum Teil ist die Literatur sehr, sehr sexistisch oder halb pornografisch. Und das ist ganz klar, was da abgegangen ist. Oder, und dann, da wollen wir schon wissen, wie der die geheissen hat. Das ist der Wichtige in der Mythologie. Und das wirft wieder Fragen auf. Er hat den Sohn gegeben. Aha, okay. Gegeben tust du im Prinzip immer, für dass du dir Pluspunkte ansammelst. Wir haben im Deutsch kein Wort für das, Tambun oder Make Merit auf Englisch. Dass du Verdienste ansammelst, für dass du mehr Pluspunkte hast in deinem nächsten Leben und besser wiedergeboren wirst. Das ist der Sinn vom Geben. Das ist der Sinn, wenn ich einem Armen etwas gebe, einem Bettler etwas gebe. Das ist der Sinn, wenn ich einem Waisenhaus helfe oder so etwas. Also, Geben tut der, für was der? Hat er es noch nötig? Für dass alle, die an ihn glauben, und da in den Glauben, wenn du mit dem kommst, für einen Teil, das macht irgendwie nicht Sinn. Was etwas bringt, das ist zu tun, oder? Glauben. So ein bisschen Glauben, ich meine, was bringt dir das? Du musst, oder? Die Frage ist, was musst du? Das ist die Frage, die Theis uns stellen, wenn es darum geht, was muss ich tun, wenn ich Christ werde? Aha, zu Predigt kommen, beten, Bibel lesen, Zehnten geben und so weiter und so fort. Und dann bin ich Christ? Nein, es geht eben nicht einfach um das. Für dass wir nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oh, nur das nicht. Oder nur ja nicht ewiges Leben haben. Das oberste Ziel eines Buddhisten, oder, ist auszubrechen aus dem ewigen Zyklus von Wiedergeburten. Und wenn du da kommst und dann sagst, oh, dann hast du ein ewiges Leben. Ja, Halleluja, das ist eine gute Nachricht, oder? Leben ist Leiden. Und da hier auszubrechen ist das Ziel. dauert Millionen von Jahren mehr an, aber das ist das Ziel. Von dem her, ihr seht, einfach nur ein Bibelvers, der für uns völlig klar sein kann. Ein Mensch von einer anderen Kultur ist das vielleicht absolut nicht klar. Und was wir den Eindruck haben, ist gute Botschaft, ist unter Umständen absolut nicht gute Botschaft. Noch einmal die Punkte, die wir hier hatten. Wir müssen also selber Klarheit haben, was ist das Evangelium? Sprachbarrieren muss überwunden werden. Kulturelle Unterschiede ist gut, wenn wir die in Betracht ziehen und eine Umgebung schaffen, die dir hilfreich ist. Unsere Haltung, wie begegnen wir diesen Menschen? Und dann auch das mit der Welt anschauen. Es ist gut, wenn wir hier ein bisschen eingraben und verstehen, was ist dort vorhanden. Das war so der erste Teil von heute Morgen. Einfach thematisch, ganz kurz, die Punkte. Ich weiss, man könnte mehr darüber sagen, aber das reicht für jetzt auf einmal. Jetzt schauen wir zusammen mal noch den Text aus Apostelgeschichte 17, den Sarah vorhin schon mal gelesen hat. Übrigens, eben vorhin haben wir den Text nicht vorher gehabt. Nehmt eure Bibel mit in den Gottesdienst. Ich glaube, das ist eine gute Angewohnheit. Ihr könnt gerne schauen, ob der, der vorher liest, so richtig gelesen hat. Oder in eurer Übersetzung nachschauen. Wir werden jetzt Vers für Vers oder zwei, drei Vers auf das Mal das noch einmal anschauen. Wir gehen nicht auf jedes Detail ein. Einfach ein paar Punkte hier raus. Das ist ein relativ langer Text. Aber es ist ein klassischer Text, weil es eben darum geht, das Evangelium zu kommunizieren an Menschen von einer anderen Kultur. Das waren die Griechen hier, nicht die Juden, wie das vorher der Fall war in anderen Teilen der Apostelgeschichte. Während Paulus in Athen auf die beiden wartete, war er im Innersten empört, weil die Stadt voll von Götzenbildern war. Es hat also etwas da im Paulus-Sinn, wo er es gesehen hat. Athen, das kulturelle Zentrum und intellektuelle Zentrum, dann zumal, zwar langsam auf dem Untergang, so, auf dem Niedergang. Aber der römische Schriftsteller Plininius hat geschrieben, dass es ungefähr um die 3000 Götter und Göttinnen gegeben in dieser Stadt. Das war also ein ganzer Kaipvolk dort hier. Überall in jedem Strassenecke wahrscheinlich hat es so Statuen gehabt. Das ist ähnlich wie heute Thailand auch. Das ist interessant. Man hat ja manchmal den Eindruck, je höher dass wir intellektuell kommen, desto weniger ist das Ganze mit Dämonen und mit Götzen und so ist vorhanden. Aber das ist ein Trugschluss. Das ist interessant. Auch in Thailand, wir sehen die mit dem Doktortitel von Oxford nach wie vor genau gleich in diesem Zeug. Und hier, in Athen, war das offenbar auch so gewesen. Intellektuelles Zentrum, aber Götzen an jedem Strassenecke. Paulus ist im Innersten empört. Es hat etwas, das tut ihm weh, dass der rechtmässige Gott nicht geehrt wird. Aber was interessant ist, wir sehen nie, dass er jetzt da wüst tut wegen dem. Oder dass er Vorwürfe macht. Oder dass er in irgendeiner Art und Weise den Hammer gegen führen kann, mal auf den Boden hacken und so. Das sehen wir nicht. Er redete in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und er sprach jeden Tag mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Was Paulus gemacht hat, ist, er hat mitten über das Evangelium geredet, über Jesus geredet. Und das sowohl bei den Juden, bei seinen Landsleuten, aber auch bei den Griechen, bei denen, die andere Kultur hatten. Und was mich hier beeindruckt, ist unablässig. Jeden Tag. Der war jeden Tag dort. Ich weiß nicht, was heute lange noch der Meritplatz wäre. Also nicht der Viehmerit, dort ist ja niemand. Oder? Aber er war dort, wo die Leute sind. Und hat er hier tagtäglich hat er kommuniziert, das Evangelium. Und unser Wort, das wir für Dialog haben, wird hier gebraucht. Er redet, der hier ist Dialogomai gebraucht, wo eben das Wort herkommt. Das war nicht Anpredigen, sondern Frage, Antwort, ein Hin und Her. Und so geht es häufig, wenn man das Evangelium kommuniziert. Da kannst du nicht einfach einen Vortrag haben. Das heisst, es hören, oder? Ich meine, das ist für euch alle klar. Das ist einfach nur eine Erinnerung. Er hat es nicht einfach nur anpredigt. Darunter waren auch Philosophen der epikureischen und stoischen Richtung, die mit ihm diskutierten. Einige von ihnen meinten, was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten, er scheint irgendwelche fremden Götter zu verkünden. Paulus hat ihnen nämlich die gute Nachricht von Jesus und der Auferstehung verkündet. Die Epikuräer und die Stoiker, das waren unterschiedliche philosophische Richtungen, aber gar nicht so unähnlich von den Leuten von heute. Die Epikuräer sind davon ausgegangen, dass die Welt durch einen Zufall ist entstanden. Götter haben sie nicht prinzipiell abgelehnt, aber sie sind nicht davon ausgegangen, dass die irgendwie werden eingreifen in die Welt. Die sind irgendwo da draussen, oder? Die haben nichts zu tun mit unserem Leben. Ein Jenseits in diesem Sinn gibt es nicht. Und das Ziel ist in diesem Fall Spass. Hauptsache, es macht Spass, Lusterfüllung. Das war die Lebensphilosophie der Epikuräer. Die Stoiker auf der anderen Seite, die haben eine pantheistische Theologie gehabt. Also Gott ist so ein bisschen überall, in allem. Darum musst du in Einklang mit der Natur leben, musst gemässigend leben. Bedürfnislosigkeit war ganz gross geschrieben. Und ich denke, beide von diesen Richtungen hat man heute genau gleich in der Bevölkerung. Oder auch in der Schweiz. Mit diesen Leuten war er also im Dialog, hat mit ihnen geredet und sie haben aufgeschnappt, dass er da offenbar etwas anderes erzählt als das, was sie kennen. Von was hat er geredet? Von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn mit sich zum Areopag und wollten Näheres erfahren. Uns interessiert deine Lehre, sagten sie. Manches klingt sehr fremdartig. Und wir würden gerne genauer wissen, was es damit auf sich hat. Hier hat er also die Möglichkeit gehabt, er ist vor die intellektuelle Elite gekommen. Es war so wie ein Gerichtshof, der Areopag. Und hat dort weitergeben, was denn das da mit sich, auf sich hat, mit dieser Nachricht, die er verkündigt. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Das ist ein interessanter Einstieg. Er wettert nicht über die vielen Götzen. Er lobt sie für ihre Religiosität. Das ist sein Einstieg. Aber wir müssen gleichzeitig gut heranschauen. Paulus sagt nicht, wunderbar, wie ihr eure Götter anbetet. Aber er begegnet diesen Menschen mit einer achtungsvollen Haltung, mit einer positiven Haltung. Er versucht, Brücken aufzubauen. Und das ist wieder wichtig. Wenn man mit Leuten von anderen Kulturen arbeitet und versucht, das Evangelium weiterzugeben. In den folgenden Versen sehen wir, dass der Paulus ganz anders kommuniziert hier mit denen, als das zum Beispiel der Petrus gemacht mit den Juden, wenn der Predigt von Apostelgeschichte 2 vergleicht. Oder auch, wie es der Paulus gemacht hat, wenn er mit Juden geredet hat. Völlig andere Kommunikation hier. Hier nimmt er so ein bisschen mehr philosophischen Anfahrtsweg. Paulus geht nicht ein auf Prophezeiungen vom Alten Testament. Das hat keinen Wert. Erstens kennen sie sie nicht, zweitens weiss nicht Autorität. Den musst du nicht so argumentieren. Aber er hat sich offenbar Gedanken gemacht, wie muss ich argumentieren mit diesen Leuten hier, wenn ich das Evangelium weitergeben will. Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich auch einen Altar entdeckt mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. Hier müssen wir jetzt gut heranschauen, was der Paulus tatsächlich macht. Die nehmen nämlich den Vers und sagen nachher, aha, okay, schauen wir mal, der Paulus geht ja da offenbar davon aus, dass in jeder Religion ist Gott. Gott ist dort schon vorhanden. Auch im Buddhismus, Gott ist schon dort. Im Hinduismus, im Islam, Gott ist schon dort, ist vorhanden in all diesen Religionen. Und die Logik ist, schau doch da, Paulus, das ist doch Kontinuität, die wir hier sehen. Paulus, der bringt doch hier nichts Neues. Paulus bringt hier einfach Jesus näher noch so rein. Noch so wie die Schlagsahne oder die Nidle noch so oben auf den Kuchen. Oder? Dann wird Jesus nachher noch zur Nidlenverzierung oben auf dem Kuchen. Auf dem Kuchen der Religionen. Da lohnt es sich jetzt gut herzuschauen, was passiert hier eigentlich, was macht der Paulus. Der Paulus nimmt hier zwar ein Konzept, das wir sehen, zu Athen, aber er braucht es nicht so wie die Athener. Mit dem Altar hat die Athener nämlich nicht gesehen, oh, wir haben keine Ahnung, wer Gott ist. Wir kennen Gott nicht, wir würden ihn gerne lernen kennen. Nein, das ist, der Altar war der, falls man den noch irgendeinen von denen hat vergessen. Oder manchmal ist das auch so gemacht worden, mit Altar, wo schon ein bisschen zerfallen war, man hat nicht mehr gewusst, wem ist der Altar eigentlich geweiht gewesen. Und dann hat man das so gemacht, einen unbekannten Gott. Das war also nicht der Ausdruck gewesen, wir wollen den Gott lernen kennen, aber kennen ihn nicht. Paulus hat positiv eingestiegen, kommt aber jetzt und sagt, ich habe etwas total anderes, etwas total Neues. Paulus sagt hier nicht, in eurer Religion ist Gott schon vorhanden. Paulus kommt positiv an, macht ihnen ihren Glauben nicht lächerlich, aber sagt, mit Gott verhält es sich in Wirklichkeit anders. Und das ist ganz wichtig, jetzt, wenn man so einen Vers hat, wo man sich überlegt, was bedeutet jetzt das wirklich? Geht immer nach dem Grundsatz vor, ist altbekannter Grundsatz, Schrift muss der Schrift ausgelegt werden. Du kommst in den Vers her, oder dann kannst du einfach überlegen, und Gedanken, die gehen da irgendwo her, oder? Nein, Schrift muss der Schrift ausgelegt werden. Wenn man hier sieht, was der Paulus sagt, man nicht so recht weiss, was meint er eigentlich, ist die Frage, was sagt der Paulus an anderen Orten in der Apostelgeschichte? Was sagt der Paulus sonst noch in seinen Briefen? Was sagen die anderen Apostel in den Briefen? Oder was ist das Gesamtzeugnis von der ganzen Bibel, wenn es um diese Thematik geht? Schrift muss der Schrift ausgelegt werden. Hier fährt Paulus jetzt an und sagt, oder fährt weiter, es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden, denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Meine Art für Kommunikation vom Evangelium an Menschen von anderen Kulturen, wenn sie keinen christlichen Hintergrund haben, ist, fällt nicht mit Jesus an. Die Bibel stellt auch nicht Jesus an Anfang. Da kommt ein ganzer Haufen vorher, bevor das Bibel mit Jesus kommt. Und sehr häufig, zum Beispiel für einen Teil wieder, wenn du einfach mit Jesus kommst, es macht nicht Sinn. Das ist dann eben einer von diesen Gottheiten. Wenn das Konzept nicht da ist, das ist der Gott, der alles geschaffen hat, der uns den Lebensatem gibt. Gleichzeitig sehen wir hier auch, was Paulus macht. Paulus redet hier nachher auch ganz klar gegen die philosophischen Richtungen. Wir haben es vorhin von den Epikureer gehabt, alles ist der Zufall entstanden. Dann sehen wir hier klar, Paulus gibt hier andere Akzente. Stoiker, der sagt, Gott ist in der Natur und ist in allem enthalten. Und das, was Paulus hier sagt, das gibt Antworten auf das Denken von diesen Leuten. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Und hier wieder, Gott greift ein. Gott greift ein in die Geschichte. Nicht so, wie eben die Epikureer gemeint. Gott ist ein Berg. Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden können. Denn er ist ja jedem von uns ganz nahe. Durch ihn leben wir doch, regen wir uns, sind wir. Oder, wie es einige eure Dichter ausgedrückt haben, wir sind sogar von seiner Art. Und hier wieder. Da redet er jetzt gegen die Stoiker, die haben gesagt, das ist nicht ein personaler Gott. Gott ist ein bisschen allem. Das ist ein personaler Gott, das ist Persönlichkeit. Es geht um Beziehung. Man kann den lernen kennen. Wir sollen mit ihm leben. Was hier kommt als Resultat nachher, wenn das ein solcher Gott ist, dann ist jede Art von Götzendienst ist völlig sinnlos. Wenn wir Menschen aber von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche den Bildern aus Gold, Silber und Stein, die von Menschen mit ihrer Erfindungskraft und Kunstfertigkeit geschaffen wurden. Das macht alles nicht Sinn. Irgendwie gar Götzenbilder bauen. Und das ist der Paulus ziemlich klar. Nachher in der Kommunikation. Nun, Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen Anfang zu machen. Umdenken, neuen Anfang machen. Paulus fordert es also zur Umkehr auf. Und das ist heute nicht anders. Das Kind von Jesus werden, ein Gottes Kind werden, gläubig werden heisst umdenken, heisst einen neuen Boss bekommen. In jedem Bereich vom Leben. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat. Von Jesus ist jetzt hier nichts geredet, aber wir haben es vorher gesehen, im vorherigen Vers, im Dialog mit ihm hat er von Jesus schon geredet. Aber hier macht er einfach nochmal klar, schaut, Gott greift ein, das Zehnte, es ist Umkehr nötig. Gott hat den Tag festgesetzt, es gibt ein Ende und es gibt ein Jenseits. Und ich denke, hier sehen wir eine Botschaft, die auch wir nach wie vor soll verkündigen. Ziemlich knappe Punkte hier. Bringen das den Schweizer? Wir bringen das daheim. In einem Dialog. In dem, dass wir mit ihnen reden. In dem, dass wir höflich sind. In dem, dass wir nicht irgendwie ihre Art und Weise vom Denken gegen Achen machen, aber auch nicht so, dass wir so tun, wie wir alles ein bisschen gleich wären. Nicht? Paulus kommt nicht und sagt, ja, wir sind alle sowieso ein bisschen gleich. Alle Religionen lehren das Gleiche. Aber er wettert nicht über sie. Die Reaktion ist natürlich sehr begeistert, oder? Als sie von Paulus von der Auferstehung reden hörten, lachten ihn einige aus. Auch das, also ich denke, jeder von euch, der schon mal von Jesus hat weitergesagt, der jemandem von seinem Glauben hat weitergesagt, der hat das auch schon erlebt, oder bin ich der Einzige? Ist es euch auch so gegangen? Da wird gelacht, oder? Da gibt es viele, die lachen. Geht es eigentlich noch, oder? Im 21. Jahrhundert kommst du noch mit einem Schöpfer Gott, du kommst noch mit einem Jesus Christus. Aber das ist die Botschaft, die wir nach wie vor verkünden. Das ist die Botschaft, wenn es die Welt noch gibt in 1000 Jahren, die wir immer noch werden verkünden. Die haben gelacht, andere sagten, darüber musst du uns einander mal mehr erzählen. Die gibt es auch, die interessiert sind. Nicht unbedingt selber Christ werden, aber ein bisschen mehr wollen lernen. Vielleicht kommt sie ja noch dazu. Das ist so eine dritte Gruppe. Und nachher auch die, als Paulus darauf die Versammlung verließ, schlossen sich ihm ein paar Männer an und kamen zum Glauben. Darunter Dionysius, der dem Areopag angehörte, außerdem eine Frau namens Damaris. Die werden ausgesehen. Es gibt Menschen, die kommen auch zum Glauben. Lasst euch also nicht entmutigen, wenn ihr ausgelacht werdet. Erwartet es. Es gibt die. Seid weise, wenn es einfach solche gibt, die ein bisschen interessiert sind, aber einfach ein bisschen mehr wissen, dass sie vielleicht nicht die musst sehr viel investieren. Aber dort, wo Menschen sind, wo es jetzt hier heisst, die ihm nachgefolgt sind, sie zum Glauben kommen, dort heisst es nachher, ein Baby zu pflegen. Wiegeln zu wechseln. Zu schöppeln. Am Anfang vom Glauben. Und das ist eine dreckige Sache. Ich meine, jeder von euch, der ein Kind hatte, oder, da muss ein Zeitchen Wingeln wechseln. Und denkt nicht, wenn ihr jemanden zum Glauben führt, wie jemand interessiert ist im Glauben und sagt, ja, ich will Christ werden. Das ist am Anfang noch Haufen Wingeln. Das ist am Anfang noch Haufen Dreck. Oder? Wenn aber allerdings nach 20 Jahren einer noch in die Wingeln macht, okay, dann müssen wir anfangen schauen. Oder? Das ist etwas nicht normal. Aber am Anfang ist das normal. Ja, das ein paar Punkte. Kommunikation von der guten Nachricht an Menschen von anderen Kulturen. Wir hatten den ersten Teil gehabt, Herausforderungen bei der Kommunikation vom Evangelium mit diesen 5 Punkten. Selber Klarheit haben, Sprachbarrieren überwinden, kulturelle Unterschiede wahrnehmen und ein gutes Umfeld schaffen. Unsere Haltung, die wichtig ist. Und nachher auch andere Weltanschauungen. Lehren kennen, bewusst sein, dass es die gibt. Jetzt vor in den Teil Lehre von Apostelgeschichte 17, wo wir Paulus sehen, der eingeht auf die Leute dort und gleich eine ganz neue Botschaft bringt, ganz klar das Evangelium überbringt, nicht wischiwaschi. Zum letzten kurzen Teil möchte ich noch auf das eingehen, es ist eine geistliche Dimension. Wir können Grundsätze anschauen, wir können lehren, wir können aus diesen Bibeltexten lehren wie Apostelgeschichte 17. Das ist alles nötig, ist alles gut, aber wir müssen uns bewusst sein, und ihr seid euch das sicher auch bewusst, wir können nicht einfach eine Methode anwenden. Mach es so und dann funktioniert es. Es ist immer ganz tief, eine geistliche Dimension. Und es gibt einen, der alles in der Welt will, dass die Menschen nicht den Schöpfer Gott lernen kennen und ihn nicht lernen lieben. Da ist einer aktiv daran interessiert. Und darum ist das Ganze wo immer wieder ein Kampf. Das ist jetzt ein Videoclip zuerst, wo wir werden anschauen, wo in Thailand ist gemacht wurde. Das sind Bilder, wie das dort so geht und wie die Leute geprägt sind. Anschliessend an das wollen wir uns einfach Zeit nehmen zum Gebet. 2, 3 zusammen weitergehen, so hocken. Ich habe dann noch ein Slide, ein Bild vorne mit ein paar Punkten zum Gebet drauf. Schauen wir das einfach mal an und lassen das so auf uns wirken. Die lernen ein bisschen etwas über das. Bis ins Heiland läuft, einfach über die geistliche Dimension. Die Teil haben vielleicht schon mal gesehen, das war auf der Website von der UMG. Ist allerdings jetzt nicht mehr drauf im Moment.